Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 3343, der Maßnahmenstaat, zweiter Teil. Bis zum Sommer 1933 hatten die Nazis die politische Opposition, zumindest die flächendeckend organisierte, brutal zerschlagen und die übrigen politischen Parteien zur Selbstaufgabe gebracht. In dem Moment, wo der Druck von außen spürbar nachließ, begannen alte und neue Gräben innerhalb der braunen Bewegung aufzuklaffen. Die SA, mittlerweile ein paramilitärischer Koloss, zeigte sich zunehmend unzufrieden mit dem bisher Erreichten. In den Kreisen ihrer Führer fiel immer öfter das Wort von der zweiten Revolution, die notwendig sei, um die ersehnte Volksgemeinschaft zu erreichen und die Macht des Nationalsozialismus dauerhaft zu festigen. Währenddessen arbeiteten Wilhelm Frick und sein Reichsinnenministerium daran, den Föderalismus endgültig zu Grabe zu tragen. Fricks Zentralisierungsgelüste stießen auf den Widerstand der regionalen Naziführer. Für die Eroberung der Macht in ihren Bundesländern hatten sie die Schützenhilfe des Reichsinnenministeriums gerne in Anspruch genommen. Jetzt dachten sie aber nicht daran, irgendwelche Kompetenzen abzugeben. An erster Stelle ist hier Hermann Göring zu nennen, der als Ministerpräsident von Preußen mehr als die Hälfte der Fläche und Bevölkerung Deutschlands beherrschte. Der ehemalige Kampfpilot hatte seine Machtstellung mit einem ebenso blitzartigen wie radikalen Vorgehen abgesichert. Das hatte sein bisher durchaus ambivalentes Ansehen innerhalb der braunen Bewegung in die Höhe schießen lassen. Und nicht wenige der anderen regionalen Naziführer nahmen sich Görings Methoden zum Vorbild. Um die Opposition zu zerschlagen und den preußischen Staatsapparat auf Linie zu bringen, hatte Hermann Göring auf die mitgliederstarke und kampfwillige SA gesetzt. Die Hilfspolizei, die er bereits im Februar 1933 massenhaft rekrutierte, bestand überwiegend aus Braunhemden. Viele SA-Offiziere stiegen in kommunale Führungsposten auf. Einige ernannte Göring sogar zu Polizeipräsidenten. Trotzdem verließ er sich nicht blind auf die Sturmabteilung. Gleichzeitig bezog er nämlich einflussreiche deutschnationale Bündnispartner in seine Machtübernahme mit ein. Einer von diesen Bündnispartnern war ein Polizeioffizier mit Namen Rudolf Diels. Diels hatte bereits in früheren Folgen einige Auftritte. In welchen Folgen genau, das könnt ihr der heutigen Episodenbeschreibung, also den Shownotes in eurem Podcast-Player, entnehmen. Rudolf Diels war in den ersten Wochen und Monaten des Jahres 1933 Görings wichtigstes Werkzeug, um die preußische Polizei für die Ziele des neuen Regimes einzuspannen. Ohne ihn und andere Verbündete, die sich selbst nicht als Nazis verstanden, wäre die preußische Polizei nicht so reibungslos und schnell auf Linie gebracht worden. Mit ihrem Insiderwissen, ihren persönlichen Kontakten und ihrem Ansehen legten sie Göring ein Machtinstrument in die Hände, das in Stadt und Land präsent war und hochprofessionell arbeitete. Grob skizziert passierte Folgendes. Ähnlich wie im Fall der Justiz verzichteten die Nazis auch bei der Polizei in aller Regel auf Massenentlassungen. Stattdessen manipulierten sie gezielt die personelle Zusammensetzung der Polizeidienststellen und Fachabteilungen, etwa durch Versetzungen. Im Schnitt wurde nur jeder 10. Polizeioffizier entlassen, bei den unteren Dienstgraden waren es noch weniger. Hartes Durchgreifen reservierte man für einzelne republikanische Hochburgen, zum Beispiel im Ruhrgebiet. Hier lagen die Quoten für Entlassungen deutlich höher. Mit dem Inkrafttreten des Berufsbeamtengesetzes im April 1933 übertrug man die Verantwortung für die neue Personalpolitik dann dem Polizeiapparat selbst. Interne Kommissionen, meistens mit Nazis, manchmal auch teilweise mit Deutschnationalen besetzt, entschieden nun auf Basis von verpflichtenden Fragebögen, wer nach den Regeln des Berufsbeamtengesetzes aus dem Dienst zu entfernen war. Das waren dann natürlich vor allem Demokraten, Mitglieder linker Parteien und, nicht zuletzt auch, jüdische Beamte. Dadurch verstrickte sich die Polizei unausweichlich immer tiefer in ihre eigene Säuberung. Entsprechend groß war der Anpassungsdruck auf die Beamten. Es brauchte gar keine Massenentlassungen. Exemplarisches Durchgreifen genügte, um den anderen klarzumachen, was von ihnen erwartet wurde. Wie genau das alles ablief, das erzähle ich in einer eigenen Bonusfolge, inklusive der mehr als einmal schockierenden Details. Die Bonusfolge findet ihr ausschließlich auf Patreon. Wenn euch das interessiert, klickt euch doch eine Mitgliedschaft. Das Hauptaugenmerk von Göring und Diels lag auf einem bestimmten Teil des Polizeiapparats, nämlich der politischen Abteilung. Fast alle Bundesländer der Republik hatten eine eigene sogenannte politische Polizei. Sie übernahmen mehr oder weniger ähnliche Aufgaben wie heute der Verfassungsschutz. Die preußische war damals die mit Abstand größte politische Polizei in Deutschland. Wobei groß relativ ist, denn sie umfasste nur etwa 1000 Beamte, wovon allein ein Drittel in der Hauptstadt Berlin Dienst tat. Grundsätzlich galt die politische Polizei in Preußen als professionelle und effektive Organisation zum Schutz der Republik. Deshalb griffen Göring und seine rechte Hand Diels hier auch viel stärker ein als bei den anderen beiden Polizeiabteilungen, der Kriminalpolizei und der Schutzpolizei. Dass die politische Polizeiabteilung relativ klein war, spielte diesem Vorhaben in die Hände. Es wäre kaum möglich gewesen, die fast 100 mal größere Schutzpolizei personell so umzukrempeln wie die politische. Rudolf Diels, der selbst zur politischen Polizei gehörte, stieg noch im Februar 1933 zum neuen Chef der politischen Abteilung auf. Damit begann quasi am Tag 1 seiner Amtszeit die große Säuberung. In manchen Dienststellen wurde mehr als die Hälfte der Beamten entlassen oder versetzt. Die freien Stellen nahmen in der Regel Kollegen aus der Kriminalpolizei ein, die als politisch zuverlässig oder doch zumindest unverdächtig galten. Gleichzeitig machten sich Göring und Diels an den strukturellen Umbau. Am Anfang dieser Reorganisation stand der symbolträchtige, wenn auch nur vorübergehende Umzug der Berliner Zentrale in das Karl-Liebknecht-Haus, dem ehemaligen Hauptquartier der KPD. Das war am 9. März, kurz nach den Reichstagswahlen. Anschließend folgten im April und November 1933 zwei Gesetze, die den Aufgabenbereich und die Befugnisse der politischen Polizei wesentlich erweiterten. Man sprach nun bewusst nur noch von staatsgefährlichen Akten statt von Staatsgefährdung. Fortan konnte praktisch jede Form abweichenden Verhaltens oder auch nur das darüber sprechen zu Ermittlungen und Verhaftungen führen. Aus einer dezentral organisierten Polizeiabteilung, die im Rahmen der etablierten Verwaltungsstrukturen und Kontrollmechanismen arbeitete, war innerhalb weniger Monate eine eigenständige, Göring als Ministerpräsidenten direkt unterstellte Spezialbehörde zur Unterdrückung der politischen Opposition geworden. Die Geheime Staatspolizei oder Gestapo. Bei der Gründung der Gestapo ging es Hermann Göring nicht nur darum, die Herrschaft des Nationalsozialismus in Preußen zu sichern. Er wollte sich auch unabhängiger machen von der SA. Gleichzeitig mit dem schrittweisen Ausbau der Gestapo löste der preußische Ministerpräsident deshalb nach und nach die Hilfspolizeitruppen wieder auf. Unterstützt wurde er dabei von seinen autokratischen Verbündeten im Staatsapparat und dem konservativen Bürgertum. Ihrer Überzeugung nach war man bei der Zerschlagung von Kommunismus und Sozialdemokratie auf die braunen Fußsoldaten angewiesen gewesen. Jetzt, wo die angebliche rote Gefahr ausgeschaltet war, konnte man wieder zu geordneten Verhältnissen zurückkehren. Darum konzentrierte sich der preußische Staatsapparat mit Görings Billigung in den folgenden Monaten vor allem darauf, die Schutzhaftpraxis und die Verwaltung der Konzentrationslager unter Kontrolle zu bringen. Entführungen auf offener Straße, Gewaltexzesse und ein stetiger Strom ungeklärter Todesfälle sollte es in Zukunft nicht mehr geben. Das war keine Absage an die gewaltsame Unterdrückung von Opposition. Es ging allein darum, das staatliche Gewaltmonopol wiederherzustellen. Die Repression sollte vom Staat ausgehen, nicht wie bisher von der braunen Privatarmee. Bereits im Frühjahr 1933 gab es aus der Verwaltung erste Impulse, die Schutzhaft einzuschränken. Die Ministerialbürokratie arbeitete sich fleißig daran ab, den Wildwuchs der vielen hundert Haft- und Folterstätten in ein ordentliches, staatlich gelenktes System von Konzentrationslagern zu überführen. Ministerpräsident Göring segnete diese Aktivitäten im Herbst 1933 offiziell ab. Die Zahl der Konzentrationslager wurde stark verringert, auf eine Handvoll großer Einrichtungen. Deren Aufsicht übernahmen nun reguläre Beamte des höheren Polizeidienstes, die direkt dem preußischen Innenministerium unterstellt waren. Die SA sollte für dieses staatliche Lagersystem nicht mehr herangezogen werden. Görings Sonderkommissar für das Polizeiwesen, Kurt Daluge, schlug stattdessen vor, den Wachdienst an die wesentlich kleinere, aber als äußerst diszipliniert geltende SS zu übertragen. Daluge war selbst ein hohes Tier bei der SS und hatte sich in Norddeutschland eine von dem Reichsführer SS Heinrich Himmler weitgehend unabhängige Stellung erarbeitet. Seine Person wird uns im Podcast immer wieder begegnen. Und auch in der erwähnten Bonusfolge zur preußischen Polizei nimmt er eine Schlüsselrolle ein. Die neuen staatlichen Konzentrationslager wurden mit Absicht in dünn besiedelten Gebieten geplant, um der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu entgehen. Eines der ersten befand sich in Brandenburg an der Havel in einem Gefängnis aus dem 19. Jahrhundert. Im August 1933 kamen die ersten 90 Häftlinge in das sogenannte Alte Zuchthaus. Nach wenigen Wochen waren es schon mehr als 1000. Die Haftbedingungen im KL Brandenburg, wie es offiziell hieß, waren fürchterlich. Die sanitären Einrichtungen waren schlecht, die Quartiere völlig überfüllt. Misshandlungen durch das Wachpersonal auch hier an der Tagesordnung. Unter den Gefangenen gab es auch einige Frauen. Eine von ihnen, die ehemalige KPD-Kommunalpolitikerin Gertrud Pieter, wurde im September 1933 aus dem Polizeigefängnis ins KL Brandenburg verlegt. Wenige Wochen später war sie tot. Offiziell wurde der Todesfall, wie so viele andere, als Selbstmord ausgegeben. In Wirklichkeit war Gertrud Pieter von den SS-Wachen erbarmungslos gefoltert, vergewaltigt und schließlich ermordet worden. Das Schicksal von Gertrud Pieter war kein Einzelfall. Daluges Lob der SS-Disziplin erwies sich sehr schnell als hohle Phrase. Auch in den von der SS geführten Lagern gehörten Schikanen und gewaltsame Übergriffe zum Alltag. Immer wieder starben Häftlinge, allein im Lager Brandenburg mindestens 10. Trotz der aufwendigen Propagandakampagne und heftiger Zensur konnten solche Zustände kaum noch geheim gehalten werden. Im größten der neuen KZ, dem sogenannten Emslandlager, eskalierte die Gewalt schließlich derart, dass die SS-Wachen von einem massiven Polizeiaufgebot vertrieben werden mussten. Nur um wenige Wochen später zurückzukehren. Der dauerhafte Einsatz regulärer Polizeieinheiten zur Bewachung der Schutzhäftlinge erschien weder Göring noch seinen Verbündeten in der Verwaltung opportun. Möglicherweise spielte hier auch schlicht Personalmangel eine Rolle. Denn bereits zu diesem Zeitpunkt wurden ganze Formationen der Bereitschaftspolizei aus dem regulären Dienst herausgelöst. Sie erhielten nämlich eine militärische Ausbildung. Viele dieser Polizisten bildeten wenige Jahre später das Rückgrat der ersten neuen Regimenter der Wehrmacht. Die Abkehr von der SA vermehrte zwar den Einfluss der SS, den ursprünglich beabsichtigten Effekt, nämlich eine Beruhigung der Verhältnisse, erreichte man damit aber nicht. Auch die Zähmung der wilden Lager gelang nur teilweise. Zwischen Sommer und Winter 1933 wurden tatsächlich viele Haft- und Folterstätten auf Druck von oben geschlossen. Die Häftlinge wurden entlassen oder verlegt. Zusätzlich zu der Handvoll staatlicher Lager gab es dann aber doch mehr als ein Dutzend, die offiziell als sogenannte regionale Lager anerkannt werden mussten. Und unter der Hand existierten weiterhin sogenannte wilde Lager. Ja, mancherorts wurden sogar neue eingerichtet. Und im berüchtigten Lager Oranienburg bei Berlin protestierte die SA-Wachmannschaft mit Erfolg gegen die Auflösung des KZ. Oranienburg blieb als regionales Lager unter der Kontrolle der SA. Diese Serie an Misserfolgen zwang Hermann Göring im November 1933 zum Handeln. Er übertrug kurzerhand die Oberaufsicht über die staatlichen und regionalen Konzentrationslager vom Innenministerium auf Rudolf Diels und seine Gestapo. Doch auch die bekam die Lage nicht in den Griff. Die Pläne der preußischen Verwaltung für Schutzhaft- und Konzentrationslager machten sich gut auf dem Papier, doch sie scheiterten an der chaotischen Realität. Die lokalen Naziführer, aber auch einige Polizeidienststellen vor Ort, wollten auf ihre Lager nicht verzichten. Zu groß war die Zahl der Schutzhäftlinge, zu groß das Misstrauen gegen die staatlichen Zentralbehörden, zu groß das Gewaltpotenzial und das Geltungsbedürfnis der Braunhemden. Von einer erfolgreichen Zentralisierung und Ordnung der Konzentrationslager in Preußen, von einem wirklichen Lagersystem, konnte auch Ende 1933 noch keine Rede sein. Deutlich erfolgreicher verliefen ähnliche Bemühungen im nach Preußen zweitgrößten Bundesland Deutschlands, in Bayern. Bayern war das letzte Land gewesen, in dem die Nazis die Macht übernommen hatten. Und auch hier war die Machtergreifung nicht weniger radikal und brutal abgelaufen. Maßgeblichen Anteil am Terror der ersten Monate hatte der Chef der SS, Heinrich Himmler. Über seine Person und seine Rolle bei der Machtergreifung in Bayern habe ich einiges in Folge 33-14 gesagt. Hier sei deshalb nur das Wesentliche wiederholt. Auch in Bayern gab es eine Vielzahl von Haft- und Folterstätten der SA und der SS. Auch hier spielte sich der Terror gegen die politische Linke und jüdische Deutsche auf offener Straße ab. Aber im Gegensatz zu Göring gelang es Himmler, relativ schnell den Schein geordneter Verhältnisse wiederherzustellen. Innerhalb weniger Tage nach Absetzung der letzten demokratisch gewählten Landesregierung sicherte sich Himmler den vollständigen Zugriff auf den Polizeiapparat in Bayern. Anschließend ernannte er tausende SS-Männer zu Hilfspolizisten. Da ihm als Reichsführer die SS unmittelbar unterstand, konnte er ganz anders agieren als Göring. Zudem nutzte er den elitären Ruf seiner Organisation, den er selbst geschaffen hatte, geschickt aus, indem er Männer in einflussreichen Positionen mit hohen SS-Offiziersrängen bedachte. Nachdem Himmler in Bayern eine starke Machtbasis errungen hatte, ging er einen großen Schritt weiter. Zwischen Frühjahr und Winter 1933 zog der Reichsführer SS kreuz und quer durchs Reich, um seine Fühler in andere Bundesländer auszustrecken. Dass er seit langem innerhalb der NSDAP gut vernetzt war, erleichterte ihm die Arbeit. Viele Männer in regionalen Schlüsselpositionen, vor allem bei der Polizei, traten in die SS ein und wurden von Himmler mit hohen Offizierschargen und Ehrungen überhäuft. Nach und nach überzeugte er die Gauleiter und Reichsstatthalter von seinem Wohlwollen und seiner Kompetenz in Polizeiangelegenheiten. Die regionalen Naziführer gingen einer nach dem anderen auf Himmlers Werben ein und übertrugen ihm die Befehlsgewalt über die politische Polizei in ihrem Machtbereich. Die Motive der braunen Provinzfürsten waren vielfältig. Mal fungierte die SS als Alternative zur stetig wachsenden, zugleich unberechenbaren SA, mal schien Himmler der Garant zu sein, um die eigene Machtstellung möglichst effizient zu sichern. Mal bot die Übertragung der Polizeigewalt auf einen scheinbar neutralen Dritten einen Ausweg aus heftigen Kompetenzstreitigkeiten und Machtgerangel vor Ort. Auf seiner Werbetour in eigener Sache pries Himmler die Vorzüge einer bestimmten Institution in Bayern ganz besonders an. Das Konzentrationslager Dachau. Über die Entstehungszeit dieses Lagers bei München könnt ihr euch noch einmal in Folge 33-14 informieren. Zunächst unterschied sich Dachau wenig bis gar nicht von den anderen wilden Lagern. Das änderte sich aber im Sommer 1933, als Himmler Theodor Eicke zum neuen Kommandanten ernannte. Eicke war zwar erst spät zur NSDAP gestoßen, nämlich Ende der 20er, in der SS jedoch bereits seit 1930 aktiv. Seine SS-Karriere verlief nicht so wirklich glücklich. Mehrfach geriet er mit Parteigenossen und Kameraden aneinander. Schließlich wurde er von der Polizei erwischt, als er gerade einige Sprengkörper bastelte. Nur knapp entging Eicke der Verhaftung und floh ins faschistische Italien, das damals so eine Art sicherer Hafen für rechtsradikale Terroristen war. Nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler kehrte Eicke nach Deutschland zurück, nur um sich direkt wieder in parteiinterne Streitigkeiten zu stürzen. Dieser Konflikt endete damit, dass er für mehrere Monate in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen wurde. Der einzige Lichtblick in dieser langen Pechsträhne war Eickes enger persönlicher Kontakt zu seinem Chef Heinrich Himmler. Der wiederum schätzte Eickes bedingungslose Loyalität. Ein Maßstab übrigens, den der Reichsführer SS vielen Personalentscheidungen zugrunde legte. Und so sorgte Himmler über Pfingsten 1933 für Eickes Entlassung aus der Anstalt, um ihm die Stelle als Kommandanten von Dachau anzubieten. Eicke musste keine Sekunde überlegen und griff zu. Als er wenig später in das Lager einzog, entwickelte er sofort eine fast schon manische Energie. Eicke erließ eine neue Dienstvorschrift, die das Wachpersonal einer straffen Führung unterwarf. Der Arbeitseinsatz der Häftlinge wurde systematisiert, das gesamte Lagerleben quasi militärisch reguliert und ein umfangreicher Strafenkatalog eingeführt. Die Gewalt wurde dadurch nicht weniger, die Haftbedingungen nicht besser. Aber nach außen entstand nun der Eindruck von rechtmäßiger Strenge und geordneten Verhältnissen. Öffentliche Demütigung, Prügel, Folter, Einzelhaft, Morde, all das fand nach wie vor statt. Nur zitierten die Wachen dazu die Paragraphen von Eickes Lagerordnung. Zumal das Lager nun systematisch von der Außenwelt abgeschottet wurde, damit über die wirklichen Zustände nichts in die Öffentlichkeit dringen konnte. Stattdessen lud man jetzt zu besonderen Anlässen Hilfsorganisationen oder Pressevertreter ein, gerade auch ausländische Journalisten. Den Gästen wurde dann ein gnadenlos geschöntes Bild präsentiert. Die PR-Kampagnen zeigten Wirkung. Viele Redaktionen ließen sich blenden. Eickes Chef, Heinrich Himmler, war hochzufrieden. Bis Anfang des Jahres 1934 würde Heinrich Himmler alle politischen Polizeiapparate in Deutschland unter seiner Kontrolle bringen. Mit einer Ausnahme, Preußen. Der Reichsführer SS war damit gewissermaßen im Windschatten von Görings kläglichen Reformversuchen und der wachsenden Unruhe innerhalb der wesentlich größeren SA zu einem der mächtigsten Männer im Dritten Reich aufgestiegen. Theodor Eicke profitierte unmittelbar von seiner Arbeit in Dachau, wie auch von Himmlers Aufstieg. Im Sommer 1934 übernahm er den Aufbau des deutschlandweiten Systems der Konzentrationslager. Ernst Heilmann, der SPD-Politiker, den wir am Anfang der letzten Folge kennengelernt haben, würde in den kommenden Jahren die Zustände in vielen dieser Lager am eigenen Leib zu spüren bekommen. Nach seiner Verhaftung im Sommer 1933 sollte er nie wieder in Freiheit leben. Ein Mithäftling erinnerte sich kurz nach dem Krieg daran, wie die Haft und der Terror dem SPD-Politiker zugesetzt hatten. Die Spuren des Leids und all der Qualen, die dieser Mann in den bis dahin 5,5 Jahren Konzentrationslagerzeit durchzustehen hatte, waren tief in das zerfurchte Antlitz gegraben. Seine zerfetzte Kleidung war schmutzig und geflickt, sein Gang war gebeugt und langsam. Seine Hände rissig, spröde, zerarbeitet. Das war nicht mehr der Mensch Heilmann, das war nur noch ein erbarmungswürdiges menschliches Wrack. Am 3. April 1940, 10 Tage vor seinem 60. Geburtstag, wurde Ernst Heilmann im KZ Buchenwald mit der Giftspritze ermordet. Das offizielle Lagerprotokoll vermerkte: Tod durch Herzschwäche. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 33/43 von Deutschland 33/45. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt gleich noch einige Ankündigungen zu machen, aber nach dem Ende dieser Folge drückt ihr vielleicht einmal kurz auf Pause und hört euch die Ankündigungen etwas später an. So, falls ihr jetzt zurückgekehrt seid, erst einmal ein Hinweis in eigener Sache. Auf Patreon, meine Güte, was ist los? Auf Patreon, Entschuldigung, findet ihr ein kleines Bonus-Feature. Und in dem Bonus-Feature geht es um ein Bild aus einem dieser frühen Konzentrationslager, genauer gesagt in der Berliner Friedrichstraße. Das Bild habe ich in diesem kurzen 10-minütigen Bonus-Feature analysiert und biete dazu auch einige spannende Hintergründe, denn das, was es auf dem ersten Blick zu sein scheint, ist es nicht. Um darauf zuzugreifen, müsst ihr euch einfach nur eine Mitgliedschaft ab 2 Euro klicken. Schaut es euch doch einmal in Ruhe an. Dann noch in der gleichen Sache ein zweiter Hinweis, nämlich auf den Instagram-Account von Kim Kielau. Touching History heißt der, Touching History 1942. Den Link packe ich euch aber auch in die Shownotes. Die hat jetzt gerade ein kurzes Video gemacht mit Auszügen aus einem frühen Tatsachenbericht über das Konzentrationslager Dachau 1933. Also Touching History 1942, grundsätzlich sowieso ein sehr empfehlenswertes Projekt von Kim. Und wer aus Hamburg kommt oder da mal hinreisen möchte, Kim organisiert dort regelmäßig Rundgänge zur NS-Geschichte in Hamburg. Zu guter Letzt noch der Hinweis, dass immer noch die Verlosung läuft. Als Preis winkt eine Biografie über Reinhard Heydrich, geschrieben von Robert Gerwardt. So. Und jetzt kommen wir zum Ende. Ich danke den neuen Patreons, Sanja und Carmen und natürlich, wie jede Woche, meiner Produzentin Annika. Bis nächste Woche, ihr Lieben.